ARD. SWR 2 Forum.
Heute mit Susanne Henn und dem Thema Rohstoffe für die Energiewende zu wenig und zu teuer? Batterien brauchen Lithium, Windräder, Stahl und seltene Erden und ohne Gas gibt es keine Brücke zum vollständig grünen Strom. Die Energiewende braucht dringend Rohstoffe. Der Klimawandel macht Druck. Der Bedarf an bestimmten Metallen wird sich in den nächsten Jahren vermehrfachen. Die werden aber oft unter Bedingungen gefördert und verarbeitet, die unseren umwelt- und sozialpolitischen Werten widersprechen. Muss das so bleiben? Werden die Energiepreise weiter steigen? Und wie kann das Ganze finanziert werden, trotz Inflation und leerer Haushaltskassen? Darüber möchte ich diskutieren mit Tobias Kind-Rieper, globaler Leiter Bergbau und Metalle beim WWF Deutschland, mit Dr. Simone Ratz, administrative Leiterin des Helmholtz-Instituts Freiberg für Ressourcentechnologie und mit Siamant Albarasi, Leiter des Arbeitsbereichs Rohstoffwirtschaft bei der Deutschen Rohstoffagentur. Herr Albarasi, reichen die Rohstoffe für die Energiewende weltweit gesehen?
Ja, die Rohstoffe für die Energiewende, die wir benötigen, reichen. Geologisch gesehen gibt es im Grunde genommen keine Verknappung, keine Knappheit. Womit wir uns beschäftigen müssen und womit wir uns in den vergangenen Jahren beschäftigt haben und was wir immer wieder sehen auf den Rohstoffmärkten, ist die Zyklizität. Wir reden hier vom sogenannten Regelkreislauf der Rohstoffversorgung. Im Grunde genommen haben wir zum bestimmten Zeitpunkt einen Zeitpunkt, wo Angebot und Nachfrage sich die Waage halten. Und dann gibt es Nachfrageschübe, einerseits getrieben durch sogenannte Industrialisierungsschübe, denken Sie an China, oder aber durch Zukunftstechnologien. Sie haben die Themen gerade angesprochen, Rohstoffe für die Energiewende. Und das führt dazu, dass bestimmte Rohstoffe eben verstärkt nachgefragt werden. Und das führt auch dazu, dass die Preise in der Regel steigen und die Bergbauindustrie bestimmte Mengen, zusätzliche Mengen, dem Markt zur Verfügung stellen muss. Das führt dazu, dass wir in der Regel neue Mengen dem Markt zur Verfügung stellen können, dass wir Recyclingaktivitäten verstärken, dass wir dadurch die Verfügbarkeit dieser Rohstoffe dem Weltmarkt wieder zur Verfügung stellen können und dass die Preise wieder fallen. Das ist der Regelkreislauf der Rohstoffversorgung und wir befinden uns immer wieder, gerade durch Industrialisierungsprozesse, aber auch durch Zukunftstechnologien in einem Zyklus, der immer wieder dazu führen kann, dass Preise steigen und dass Angebote kurzfristig dem Markt verknappt sind.
Frau Ratz, wie sieht es denn momentan aus? Haben wir in Deutschland, in Europa das an Rohstoffen, was wir für die Energiewende brauchen?
Im Moment haben wir das und es gibt ja auch einen Markt, der wenig transparent ist, also ein Rohstoffmarkt, der natürlich Rohstoffe anbietet, auf den man dann zugreift. Aber wir alle wissen, Rohstoffe sind endlich. Und wir wissen auch, dass wenn wir Rohstoffe, also primäre Rohstoffe gewinnen, das heißt aus dem Bergbau, sie fördern, dass dann natürlich auch die Gehalte immer geringer werden und die Aufwendungen damit größer. Und das ist ein ganz großes Thema für die Forschung und Entwicklung, aber auch für neue Technologien und auch für Substitution.
Herr Kind-Rieper, fast alle Rohstoffe, die wir zum Ausbau, vor allem der Photovoltaik, brauchen, kommen aus China. Hat China uns in dem Punkt so ein bisschen in der Hand?
In der Hand ist auch die Frage, inwiefern unsere Lieferketten resilient sind und wie diversifiziert die sind. Das heißt, natürlich gibt es Bereiche und bestimmte Rohstoffe, die in Chinas Hand sind, wenn man so möchte. Umgekehrt ist es aber auch so, dass China eine extreme Abhängigkeit von Europa und von anderen Staaten hat, da das der Absatzmarkt ist und dass wir auch wichtige Technologien in der Weiterverarbeitung ja nach China transferieren. Das heißt, das A und O wird sein, die Diversifizierung einzuhalten und diese auch zu schaffen und gleichzeitig diese in Form von Kreislaufwirtschaftssystemen zu erhalten und aufzubauen, andere Staaten dazu zu bringen, uns die Rohstoffe im besten Falle über eine Lieferkette und eine transparente Lieferkette zu ermöglichen und da Zugänge zu schaffen.
Auf die Lieferketten und die Diversifizierung möchte ich nachher noch zu sprechen kommen. Jetzt noch mal ganz kurz zum Grundsätzlichen. Wir haben in der EU das Ziel, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Deutschland will das schon 5 Jahre früher schaffen. Bei grünem Strom sind wir bei rund der Hälfte, bei der Wärme deutlich drunter, bei knapp 20%. Da ist halt noch einiges zu tun. Wir bauen ja im Prinzip eine komplett neue Infrastruktur auf. Herr Albarasi, kurz zusammengefasst, welche Rohstoffe brauchen wir dafür am dringendsten und wo kommen die her?
Das ist eine ziemlich komplexe Frage, da kann man weit ausholen für, aber ich versuch's mal. Für diese Transformation der Energiesysteme brauchen wir eine ganze Menge Rohstoffe, unterschiedliche Rohstoffe. Sie haben es eigentlich schon alles angesprochen. Wenn wir über die PV sprechen, dann bräuchten wir zum Beispiel Silizium. Wenn wir über die Batterien sprechen, dann sprechen wir in erster Linie über Lithium, Kobalt, Nickel, aber auch Mangan und Graphit. Es kommen aber auch weitere Rohstoffe hinzu, für die Speicherung zum Beispiel bestimmter Rohstoff oder auch für den Ausbau von der Windkraftenergie brauchen wir seltene Erden in den Permanentmagneten. Seit über 10 Jahren gucken wir uns insbesondere die Marktkonzentration an für die Bergbauförderung, aber auch für die Weiterverarbeitung, für die sogenannte Raffinadeproduktion. Und hier sehen wir schon seit längerer Zeit, dass bestimmte Märkte hochkonzentriert sind. Und das ist das, was uns eigentlich schon seit längerer Zeit Sorge macht, worauf wir kontinuierlich hinweisen, weil das in unserer Meinung nach eben dazu führen kann, dass wir bestimmten Preis- und Lieferrisiken ausgesetzt sind.
Welche Märkte sind das denn?
Wenn wir uns angucken, wie zum Beispiel die Marktkonzentration für Magnesium aussieht, da ist China mit fast 90% Marktanteil der weltweit größte Produzent. Und das führt natürlich dazu, dass wir bestimmten Abhängigkeiten ausgesetzt sind. Das Gleiche gilt auch für zum Beispiel Kobalt, wo zum Beispiel Indonesien und die Demokratische Republik Kongo die größten Bergbauproduzenten sind mittlerweile. Lithium ist ein breit diversifizierter Markt, muss man sagen, insgesamt mit Bergbauproduktion in vielen Ländern. Aber insbesondere die hochkonzentrierten Märkte, das sind eigentlich die Märkte, wo wir es schaffen müssen und schaffen sollten, mehr Diversifizierung in der Lieferkette aufzubauen. Und das ist aktuell das Thema, womit wir uns beschäftigen, womit sich die EU-Kommission beschäftigt im Rahmen des Critical Raw Materials Act. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir es hier schaffen, uns diversifizierter aufzustellen, weil diese Abhängigkeiten im Markt eben dazu führen können, dass wir einem bestimmten Druck ausgesetzt sind. Und das ist, glaube ich, nichts, was für die Industrie, aber auch für die Politik wirklich schön ist.
Sie sagen, es kann dazu führen. Besteht dieser Druck nicht schon, Herr Kindriebe?
Ja, natürlich. Also ich meine, das ist, wie gesagt, ein mannigfaltiges Blatt, weil es natürlich auch davon abhängt, welche Rohstoffe wir jetzt explizit ansprechen, weil das natürlich davon auch abhängt, was wir natürlich für eigene Märkte auch schaffen. Und der Critical Raw Materials Act hat ja genau dies zum Ziel, sprich bis 2030 10% der Primärrohstoffe aus Europa zu generieren und die Verarbeitung mit 40%. Das heißt, der Markt soll natürlich in Europa zu erster Linie geschaffen werden, was dann dazu führen soll, dass die Abhängigkeiten von Ländern wie China, aber nicht nur China, das muss man halt auch ganz klar sagen. Es gibt natürlich auch andere Staaten, wie zum Beispiel im Primärrohstoffbereich Indonesien, die gerade im Nickelbereich sehr relevant sind, oder die Philippinen. Das heißt, da müssen wir ganz andere Zugänge zu schaffen. Und da geht es davon, hier die Resilienzen in Europa aufzubauen, auch in der Weiterverarbeitung. Wir reden immer nur von Bergbau, aber es geht nicht nur um Bergbau. Es geht tatsächlich auch darum, diese weiterzuverarbeiten, zu schmelzen und nicht nur das Eisenerz zu bearbeiten, sondern auch den Stahl oder auch nicht nur das Bauxit, sondern auch das Aluminium.
Ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Weiterverarbeitungskapazitäten, das ist das, wo wir auch wirklich Nachholbedarf haben. Es ist natürlich auch historisch begründet, ja, auch aufgrund der Energiepreise, die wir in Europa im Moment haben. Wir haben zum Glück noch Weiterverarbeitungskapazitäten in Europa für diverse Metalle. Aber es ist nicht so, dass wir hier noch einen Großteil der Produktion, der Eigenproduktion stemmen können. Und gerade bei den Hochtechnologiemetallen ist es so, dass wir für eine ganze Reihe wirklich extrem abhängig sind von anderen Ländern. Und das ist eigentlich das, da reden wir über Halbleiter, da reden wir aber auch über andere Technologien, die wir benötigen. Und wenn wir diese Hochtechnologiemetalle bei uns nicht weiterverarbeiten, schon gar nicht mehr das Know-how teilweise haben, diese Metalle hier bei uns zu verarbeiten, dann haben wir uns da in den letzten Jahren in Abhängigkeiten begeben, die nicht wirklich zielführend sind für das, was wir im Rahmen dieser ganzen Transformationsprozesse vorhaben bei uns.
Was ich als problematisch empfinde, ist, wir stellen Produkte her, ich sage jetzt mal Elektromobilität, Batterien, weil eben Lithium eine Rolle spielte. Da wissen wir, dass im Smartphone 3 Gramm sind, aber zum Beispiel in einem Elektroauto 20 Kilo benötigt werden, bei einem Tesla zum Beispiel 50 Kilo. Und das sind ja Mengen, wo man sagt, wo sollen die eigentlich alle herkommen und wer will das bezahlen? Und wenn man darüber nachdenkt, wie man ans Recycling herangeht, also sind zum Beispiel die neuen Batteriesysteme oder Akkumulatoren recycelfähig, dann müssen wir leider sagen, nein, im Moment nicht. Und das muss nach meiner Meinung Hand in Hand gehen. Wir werden nicht alleine mit Recycling die Welt retten, aber auch durch Recycling. Und da müssen wir deutlich besser werden.
Auf das Recycling würde ich gerne später noch zu sprechen kommen. Ich möchte noch mal kurz auf die Rohstoffstrategie der EU eingehen. Sie haben es ja schon gesagt, Herr Albarasi, die Förderung des Eigenbedarfs soll von 3% auf 10% gesteigert werden, durch Recycling noch einmal rund 15% dazugewonnen. Ist das denn realistisch? Frau Ratz, haben wir das Know-how dafür?
Im Moment haben wir das Know-how nicht. Es liegt auch immer an jedem Einzelnen von uns, ne? Also erstmal, wenn man sagt, die Sammelquoten, die sind sehr niedrig. Wir hatten uns zum Beispiel für 2018-19 60% vorgenommen. Wir liegen jetzt unter 40. Und da gehören eben auch die wichtigen Rohstoffe dazu, die gerade benannt sind. Aber auch Kupfer ist ja ein ganz wichtiger Rohstoff, wenn man über die Transformation des Energiesystems redet. Und da wird viel zu wenig noch recycelt. Kupfer ist jetzt ein Stoff, der ist sehr edel, kann also gut abgeschieden werden. Aber es gibt gerade die seltenen Erden, die eigentlich nahezu 100% verloren gehen. Denn wenn wir heute sehen, dass die Rezyklateinsatzquote, das zeigt, also wie viel von rezyklierten Stoffen wird eigentlich in neuen Produkten eingesetzt, derzeit bei etwa 12% liegt in Deutschland, dann ist es einfach zu schlecht.
Die Ziele, die die EU sich damit gesetzt hat, sind, und das muss man so sagen, für insbesondere für bestimmte Rohstoffe sehr ambitioniert. Es wird nicht für alle Rohstoffe möglich sein, diese Ziele zu erreichen. Wir haben teilweise gar nicht die geologischen Gegebenheiten, bestimmte Rohstoffe in Europa in dieser Menge zu fördern. Für andere Rohstoffe in der Weiterverarbeitung sind wir sehr gut aufgestellt. Kupfer wurde angesprochen, aber man muss das wirklich rohstoffspezifisch betrachten. Ich denke mal, beim Recycling haben wir durchaus das Potenzial, hier in Zukunft noch weiter auszubauen, gar keine Frage. Dafür brauchen wir aber auch Energien. Das muss auch wettbewerbsfähig bei uns erfolgen können. Recycling ist notwendig, ist relevant. Wir haben drei Säulen eigentlich, die wir betrachten bei der Rohstoffversorgung. Das ist einmal der Primärbergbau, ja, das ist das Recycling und das sind die Importe, insbesondere wenn wir Deutschland betrachten. Und ich glaube, wir müssen alle drei Säulen gleichmäßig betrachten und alle drei Säulen spielen eine wichtige Rolle für unsere Rohstoffversorgung. Wir haben ganz rohstoffspezifisch unterschiedliche Fragestellungen, die wir bearbeiten müssen. Einerseits beim Bergbau, wo wir eben bei einigen Rohstoffen gar nicht die geologischen Gegebenheiten haben, um diese Quoten zu erreichen. Bei der Weiterverarbeitung insbesondere das ganze Thema Energie, Energieversorgung, aber auch beim Recycling. Das sind auch alles energieintensive Prozesse. Und von daher muss man sich wirklich das ganze rohstoffspezifisch angucken. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, wir reden jetzt ja vom EU-Rohstoffgesetz, ja, aber wir haben darüber hinaus natürlich auch noch die Möglichkeit, mit internationalen Partnern zu agieren. Wir stehen ja nicht alleine da. Wir agieren ja seit vielen Jahren mit Partnern, wir sprechen mit anderen Ländern, wir haben Rohstoffpartnerschaften, wir kooperieren international und ich glaube, das ist in der Rohstoffversorgung, weil es eben ein globaler Markt ist, auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man hier berücksichtigen kann und muss.
Ich möchte mal auf die vier Punkte nacheinander eingehen. Das erste ist Bergbau oder eigene Förderung. Sie sagen, bei einigen Rohstoffen haben wir diese Kapazitäten nicht, Herr Albarasi, aber wir haben ja in der EU, auch in Deutschland, durchaus Vorkommen. Lithium im Oberrheingraben, Nordschweden hat gerade den Fund seltener Erden gemeldet, die gibt es auch in Sachsen. Herr Kentrieber, warum fördern wir die nicht schon längst?
Ich fange vielleicht mal so an, auf die Zuhörerinnen den komplexen Sachverhalt auch erstmal darzustellen, wie viele metallische Rohstoffe wir in Deutschland importieren. Ja? Also 99,9% aller metallischen Rohstoffe in Deutschland werden importiert. Das heißt, Deutschland ist massiv abhängig von Importen. Die Länder, die natürlich Rohstoffe wie zum Beispiel Eisenerze noch nach Deutschland bringen, sind Länder wie Schweden, vor allem Skandinavien generell. Das heißt, unsere Abhängigkeit führt auch dazu, dass wir vor Ort uns jetzt mit der Rohstoffstrategie auch so ein bisschen Augenwischerei betreiben, indem wir sagen, dass wir jetzt innerhalb von 6 Jahren da Konzessionen und Bergbauminen hinstellen werden. Bergbaumine ist nicht innerhalb von 5 Jahren gebaut. Wir brauchen Milliardeninvestitionen. Ja, wir reden bei Kupfer teilweise von 15 Jahren. Das heißt, die Primärrohstoffkapazitäten, da reden wir über 2030, 2040. Das Weitere, dass wir schlichtweg auch extrem gut gefahren sind, genauso wie wir es bei Öl und bei Gas gefahren sind, dass wir von Staaten wie Russland beispielsweise sehr stark profitiert haben. Das sehen wir jetzt, dass im russischen Angriffskrieg in der Ukraine auf einmal die Nickel-Nachfrage und das größte Nickelunternehmen der Welt ist nun mal in Russland, davon auf einmal die Abhängigkeit gemerkt haben. Das heißt, wenn auf einmal ein wichtiger Partner im Rohstoffbereich wegfällt, genau wie das bei den Rohstoffen wie Gas oder ja auch zum Teil Kohle, aber vor allen Dingen Öl der Fall war, dann haben wir ein massives Problem und dafür haben wir die letzten 10, 20 Jahre schlichtweg nicht die strategischen Investitionen geleistet, auch nicht die Forschung geleistet und auch nicht die Bildung. Wenn wahrscheinlich jetzt Sie mit Frau Rath sprechen würden, würden Sie das Gleiche sagen wie die Universität in Freiberg. Ein Studierende kommt es wahrscheinlich schwieriger, als es vor 10, 15, 20 Jahren war. Ja, das heißt, da geht es auch um die Bildung, da geht es auch darum, unseren Verbrauch und den Menschen klarzumachen, was das bedeutet und welche Abhängigkeit, die wir dafür haben. Und das ist ein Punkt, wo die Politik leider geschlafen hat in den letzten Jahrzehnten.
Aber wäre jetzt der Punkt gekommen, anzufangen? Oder muss man dann auch wieder mit Protesten rechnen? Bergbau ist ja jetzt nicht eines der Themen, die die Menschen am liebsten vor ihrer Haustür haben.
Das ist korrekt, aber das ist ja bei vielen Bereichen so, dass es natürlich darum geht, im Bergbaubereich heißt das Social License to Operate. Das heißt, man muss natürlich vor Ort mit den Menschen und den Gemeinden reden. Es gibt einen sogenannten Trade-off, ja, also man wird am Ende des Tages sich als Gesellschaft überlegen müssen, wollen wir die Rohstoffe abbauen? Und das heißt für einige Gemeinden sicherlich auch, dass es dann mit Protesten einhergeht. Dafür muss es aber demokratische Prozesse geben, ja, die gibt es auch in anderen Bereichen und damit müssen wir halt einfach auch handeln und stehen dazu. Es gibt aber Regionen wie zum Beispiel in Sachsen, aber auch in Regionen wie Schweden und Finnland, wo es eine lange Bergbautradition gibt und die Zustimmungswerte sehr, sehr hoch sind. Es gibt aber auch Regionen wie in Spanien, Portugal, wo die sehr gering sind. Das heißt, damit muss man einhergehen und muss natürlich diese Prozesse leiten. Die müssen demokratisch geführt werden. Und wenn man intransparent mit den Menschen umgeht, dann hat das am Ende viel größere Folgen, als wenn man das im Vornherein natürlich integrativ und inklusiv agiert.
Aber ich würde da mal einhaken. Die gesellschaftliche Akzeptanz spielt ja zunehmend eine Rolle. Also das ist ja immer stärker, was auch richtig ist. Ja. Aber es gibt ja auch Weiterentwicklungen. Forschung und Entwicklung bleibt ja auch nicht stehen. Ich komme ja hier aus der Nähe des Erzgebirges, die eben mit solchen traditionellen Entwicklungen gut umgehen können und wo ja auch gerade auch Lithium beispielsweise versucht wird abzubauen. Und ich glaube, solche Dinge müssen zukünftig mehr in den Fokus gerückt werden, aber eben auch die Sensibilität für die Bevölkerung hergestellt werden. Auch das Wissen natürlich da sein, wie wichtig Rohstoffe sind. Und wenn wir Rohstoffe nutzen, müssen wir sie ja auch irgendwo herbekommen. Und dazu gehört auch, und das sehe ich sehr kritisch, dass Deutschland sich da auch stärker aufstellt. Klar gibt es Rohstoffpartnerschaften, aber es gibt kein deutsches Bergbauunternehmen, was zum Beispiel metallische Rohstoffe fördert. Und China ist in jedem Unternehmen mit dabei. Und wir denken immer, das wird schon alles. Und wenn wir mit allen freundlich umgehen, kriegen wir auch die Rohstoffe. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen munterer werden als Land und gucken, dass wir uns auch an so großen Bergbauunternehmen mit beteiligen. Oder selbst mal was auf die Beine stellen. Ne?
Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger und interessanter Punkt. Ich meine, das Ganze ist ja auch so ein bisschen historisch gewachsen. Die deutsche Industrie, wir hatten ja Bergbauindustrie und Bergbauunternehmen, die international tätig waren. Das wurde alles eingestellt, als für längere Zeiten wirklich die Rohstoffpreise günstig waren. Wir haben uns auch daran gewöhnt, international Rohstoffmengen, Rohstoffprodukte auch der nachgelagerten Wertschöpfungskette günstig einkaufen zu können. Das hat sich ein bisschen geändert, gerade auch durch diese ganzen Transformationsbemühungen, die wir jetzt sehen. Der Wettbewerb um diese Rohstoffe, der hat einfach enorm zugenommen. Und das ist das, was wir sehen. Es sind ja nicht nur wir und nicht nur die EU, die jetzt, sag ich mal, bestimmte Ziele haben, klimaneutral zu werden, sondern es sind viele Länder. Und das Ganze passiert parallel. Und das ist genau das, wo dieser Wettbewerb und dieser Wettlauf um bestimmte Rohstoffe teilweise eskaliert ist. Wir sehen es ja zwar im Moment, dass wirklich einige Märkte und die Preise auch deutlich zurückgekommen sind, aber davon sollte man sich auch nicht täuschen lassen. Also die Zyklizität, die ich ganz am Anfang angesprochen habe, die wird uns weiter begleiten. Das Schwierige ist eigentlich genau, dass wir diese hohe Preisvolatilität haben, weil das macht vor allem die Planungssicherheit sehr kompliziert. Nicht nur für die Bergbauindustrie, weil die Bergbauindustrie braucht bestimmte Preise, um neue Projekte zu entwickeln. Ja, und unsere Abnehmer hätten natürlich gerne günstige Preise. Im Moment haben wir für einige Rohstoffe diese günstigen Preise. Das verhindert aber, dass neue Projekte in Produktion gebracht werden. Also wir haben dann einen Zyklus, der eigentlich für keine Seite so richtig förderlich ist. Aber damit müssen wir einfach umgehen lernen. Und ich glaube, was uns so ein bisschen fehlt, ist diese ganze strategische Komponente. Andere Länder gehen damit ganz anders um. Also Rohstoffsicherung zum Beispiel in Japan, in Korea, aber auch mittlerweile in den USA wird viel strategischer betrachtet, als das bei uns der Fall war. Ich meine, wir entwickeln uns so langsam in diese Richtung. So langsam kommen wir dahin, dass wir eine etwas aktive Rohstoffpolitik sehen. Ein Rohstofffonds soll jetzt aufgelegt werden, zwar im kleineren Umfang immer noch, aber vielleicht ein Anfang, um dann auch staatlicherseits die Rohstoffversorgung etwas resilienter aufzustellen.
Da würde ich gerne mal auf das Thema Diversifizierung zu sprechen kommen. Wir kriegen im Augenblick sehr, sehr, sehr viel aus China, Teile aus Kongo, aus Indonesien. Aber es gibt ja auch Länder wie die USA, Kanada oder auch Australien, die wichtige Rohstoffe fördern. Herr Kentrieper, warum bekommen wir von dort nicht mehr?
Das ist ja die Idee, dass wir mehr davon bekommen. Ja, es gibt strategische Partnerschaften, da sind wir aber nicht die Einzigen. Wir hatten immer das Gefühl, dass wir diese Partnerschaften mittlerweile mit unseren Verbündeten aufbauen können. Nun ist es aber so, dass auch die USA mit einem neuen Gesetz, das heißt Inflation Reduction Act, in dem es darum geht, Milliarden in die Batterie- und auch Bergbaukonzessionen zu investieren. Und die haben ein ganz klares Interesse, sich von China abzuwenden. Und da ist auch Deutschland nicht der erste Partner, an den sie da denken, sondern natürlich erstmal auch an ihren Staat selber und an ihre Region zu denken. Das heißt, die Partnerschaften aufzubauen ist nicht so einfach, aber das wird gerade getan, indem es Rohstoffpartnerschaften gibt, sogenannte. Das heißt, zwischen Deutschland und Sambia wird was auf europäischer Ebene ja auch angebahndelt, genau wie Namibia. Das gleiche gilt für Kanada. Das heißt, auch mit den Staaten, mit denen wir befreundet sind, wenn man so möchte, gibt es die Intention, aber die haben auch eine Nachfrage von anderen Ländern. Es ist nicht so, als ob Frankreich diese Rohstoffe nicht braucht. Es ist nicht so, als ob Spanien nicht diese Rohstoffe braucht. Das heißt, diese Partnerschaften sind auch endlich. Und das heißt, der Markt, der ist vulnerabel, das hat der Abarasi gesagt. Und das liegt auch daran, dass China natürlich durch die Marktvorstellung auch Preise natürlich unglaublich drücken oder ändern kann. Das ist der Grund, warum wir zum Beispiel auch seltene Erden unter anderem nicht mehr in Europa abbauen, weil in den 70er Jahren der Markt geflutet wurde und es schlichtweg nicht mehr gelohnt hat, diese Rohstoffe abzubauen. Das heißt, es ist Geopolitik at its best. Ja. So macht man Geopolitik und das ist über Rohstoffe. Und China tut dies gerade auch gegenüber den USA, logischerweise, die USA aber auch gegenüber Europa. In demzufolge geht es darum, dass wir unser eigener Herr, unsere eigene Frau sind, um das selbst zu schaffen und selber uns zu stabilisieren, unabhängig von unseren Partnern Staaten wie Kanada, wie USA, wie Australien.
Und ich sage mal, China nur zur Ergänzung ist eben auch nicht nur bei primären Rohstoffen sehr munter, sondern sie nehmen ja auch alle sekundären Rohstoffe, also auch die Schrotte, die bei anderen Ländern keine Rolle spielen oder man sagt, man kann sie nicht wirtschaftlich aufarbeiten. China sagt immer, alles her damit, ne? Und das ist natürlich ein großes Problem.
Rohstoffe für die Energiewende zu wenig und zu teuer, das ist unser Thema heute im SWR2-Forum. Frau Rath, Sie forschen beim Helmholtz-Institut daran, wie Ressourcen in Zukunft nachhaltiger und effizienter genutzt werden können. Wie sieht es mit der Effizienz denn aus?
Das ist eine gute Frage, auch wieder sehr komplex. Es gibt, sage ich mal, zunehmend den Eindruck, der sich nicht wegschieben lässt, dass die Unternehmen schon sehr darauf achten. A, natürlich aufgrund von Kosten. Je effizienter ich natürlich die Rohstoffe einsetze, umso weniger Kosten habe ich. Es geht natürlich dabei auch um die Nutzungsdauer. Das heißt, je länger ich ein Produkt nutzen kann, umso effizienter ist natürlich dieses Produkt im weitesten Sinne auch. Aber das, wo wir wirklich drauf drängen müssen, ist, dass die Produkte eben auch so hergestellt werden können, dass sie am Ende ihrer Lebenszeit dann auch wieder gut recycelt werden können. Was bedeutet das? Wir können alle unsere Produkte mal angucken, die wir zu Hause haben, sei es ein Kühlschrank, sei es ein Auto oder sei es ein kleineres Gerät, zum Beispiel ein Smartphone. Wo finden wir denn da Verbindungsarten, die leicht zu trennen sind? Ne? Häufig ist eben doch verklebt und die Klebstoffe werden immer besser, wie uns die Recycler sagen. Die kriegen also die Dinge immer schwerer auseinander. Und da kommen wir zum Thema Produktdesign. Also hier müssen eben auch die Designer lernen, die Produkte herstellen oder Entwickler eben auch mal lernen, mit den Recyclern zusammenzuarbeiten, eben auch wirklich mal diesen Link zu schlagen und zu sagen, gucken wir mal gemeinsam uns das Produkt an. Ist das am Ende der Lebenszeit wirklich recyclingfähig, sodass wir die Rohstoffe dann auch wieder gut zurückgewinnen können?
Das heißt also, wir müssten Recycling von Anfang an mitdenken.
Genau.
Angesichts des steigenden Rohstoffbedarfs, den wir ja haben weltweit, welche Rolle kann da Recycling überhaupt spielen? Ist das mehr als nur der Tropfen auf den heißen Stein?
Recycling spielt eine ganz wichtige Rolle, auch heute schon, insbesondere auch in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, international. Bei bestimmten Rohstoffen haben wir schon sehr hohe Recyclingraten. Da sprechen wir zum Beispiel von Kupfer, über 50%. Blei wird auch gut recycelt. Was halt noch nicht so gut klappt, ist die Rückgewinnung, insbesondere von so Spezialmetallen. Wenn wir über das Recycling von PV-Anlagen oder von PV-Modulen reden, da können noch nicht alle Rohstoffe wirtschaftlich zurückgewonnen werden. Und das ist natürlich auch noch für die Forschung ein ganz wichtiger Baustein zu heben, denke ich mal. Gerade diese Metalle, auch wenn sie in kleinen Mengen verbaut sind, hier vielleicht möglichst effizient zurückzugewinnen. Weil durch diese Rückgewinnung ist auch ein wichtiger Aspekt für unsere Rohstoffsicherung. Die Rohstoffe, die wir hier bei uns zurückgewinnen können, die müssen nicht mehr abgebaut werden, die müssen nicht mehr importiert werden. Von daher spielt Recycling meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, einen ganz wichtigen Aspekt in der Rohstoffversorgung auch.
Im Moment ist es nicht vorstellbar, dass wir alleine durch Recycling unseren Rohstoffbedarf decken können. Alleine der Kupferverbrauch steigt wahnsinnig an. Wo soll das alles herkommen? Ne? Aber man kann besser werden. Und im Moment, haben wir ja gesagt, sind wir eben bei einer Rezyklateinsatzquote von 12%. Und da, denke ich, ist alleine schon damit viel geschehen, wenn wir besser sammeln würden, wenn wir mal schauen würden, dass nicht so viel über die Grenze verschwindet, wenn wir auch die Rohstoffe dann oder die Schrotte, ich nenne es jetzt mal die sekundären Rohstoffe, besser aufbereiten können und damit natürlich auch eine gewisse Sicherheit schaffen, unsere Unternehmen zu versorgen.
Vielleicht noch ganz kurz auch als Ergänzung. Wir müssen auch Produkte wiederverwenden. Wir müssen sie reparieren können. Ja, das hat Frau Rath eben schon angesprochen, im Zuge von Klebstoffen etc., wenn es dann um Recycling geht. Aber es geht auch dazu, modulare Produktdesign aufzubauen. Wir haben im Handy 60 verschiedene Rohstoffe drin, aber ich kann meinen Akku teilweise nicht herausnehmen, selber wenn er kaputt geht. Das ist ein Riesenproblem. Das heißt, wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft, eine funktionierende Kreislaufwirtschaft und die ist sehr viel größer als nur Recycling. Für den Rohstoffbereich, über das was wir gerade sprechen, ist das zwar ein wichtiger Aspekt, aber eben halt auch diese Wiederverwendung von bestimmten Produkten, die halt nun mal sehr viele Rohstoffe in sich tragen, wie zum Beispiel ein Handy. Aber genauso gilt es auch für die EV-Batterie im Auto. Und da ist die Automobilindustrie ja momentan auch massiv dran, weil sie eben halt auch die Abhängigkeit vom internationalen Markt merkt und die Zugänge, die sie früher hatten, schlichtweg nicht mehr haben.
Wo sind wir denn auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft? Am Anfang, in der Mitte?
Also für den Bereich metallische Rohstoffe würde ich persönlich sagen, sind wir noch sehr am Anfang aus einer deutschen Sicht. Das liegt aber auch daran, dass wir auch überhaupt noch nicht europäisch zusammenarbeiten in vielen Bereichen. Dass die Frage ist, wenn wir als Europäer und Europäerinnen denken würden, könnte man auch darüber nachdenken, bestimmte Industrien in bestimmten Regionen Europas zu haben. Ja? Das ist natürlich jetzt für die Politik sehr schwierig, auch in Bezug von Wiederwahlen, eine Dezentralisierung von Wirtschaftszentren zu haben. Aber langfristig muss es eine Regelung dazu geben, dass wir beispielsweise nicht jetzt in ganz Europa überall neue Batterie-Recycling-Werke aufbauen, die untereinander in Konkurrenz stehen und sich am Ende des Tages eben nicht die Kapazitätssteigerung schaffen können, die wir eigentlich wollen. Und diese Diskussion bedarf es. Demzufolge würde ich aber sagen, sind wir in vielen Bereichen, gerade wenn es um die Frage von Wiederverwendung, Repair geht und Reuse, noch super massiv am Anfang, auch in der Frage dessen, was gesetzlich gefordert werden muss und darf.
Da gebe ich 100% recht, gerade wenn es um die Automobilindustrie geht. Also mich ärgert zum Beispiel immer, wenn gesagt wird, ach naja, das ist doch alles Recycling, ist doch alles klar, alles kein Problem. Und das stimmt nicht. Ne? Ich war kürzlich bei einem Autorecycler in Leipzig, der eine große Menge an Autos aus Deutschland bekommt und der sagt, die Autos, die zum Beispiel in Deutschland abgemeldet werden, also die wirklich nicht mehr fahrtüchtig sind, wie viel davon stoffliche Verwertung findet statt oder wie viel davon findet sich dann in neuen Produkten wieder? Und das sind 8%. Und das ist natürlich eine dramatische Zahl. Jeder weiß ja, wie groß ein Auto ist, was da für Rohstoffe drinstecken. Und deswegen gebe ich da 100% recht, dass wir hier doch noch ziemlich am Anfang sind und manches wieder vom Kopf auf die Füße stellen müssen, gerade was wir auch mit Zahlen oder prozentualen Angaben hier manchmal von uns geben.
Wir kennen ja alle diese Bilder von den Elektroschrotthalden in Afrika. Sie sagten eben, Frau Raths, wir dürfen nicht so viel über die Grenze lassen. Gilt ja nicht nur für Autos, sondern auch für alle elektronischen Geräte. Es war natürlich nicht so gedacht, dass die auf wilden Deponien landen. Das tun sie aber. Wäre es schlau, das zurückzuholen und hier zu recyceln und dann auch nichts mehr rauszulassen?
Ob das schlau wäre? Also ich sage mal, ich würde es immer gerne dort recyceln, wo man mit Umweltstandards arbeiten kann, also wo man sozusagen umweltgerecht, menschengerecht das tun kann. Was wir im Hinterkopf haben, sieht nicht unbedingt menschengerecht aus, aber viele dieser Menschen haben damit ein Einkommen. Da zu unterstützen, dass man da besser wird, mit besseren Verfahren das hinkriegt, ist das eine. Das andere ist, dass wir nicht so viel über die Grenze lassen, dass hier auch der Zoll da stärker kontrolliert und wir wirklich dann diese Rohstoffe auch im Land lassen und hier weiterverarbeiten und nicht einfach sagen, nee, das ist nicht wirtschaftlich, also geht das irgendwo anders hin, sondern zu sagen, was müssen wir denn tun, damit es wirtschaftlich ist? Und das zeigt ja, wenn man manchmal hört, dass sekundäre Rohstoffe teurer sind als primäre, dass die Kostenlage komisch ist, ne? Also noch nicht das abbildet, was eigentlich wertmäßig dahinter stecken sollte.
Also man muss, glaube ich, auch immer unterscheiden, über was für Produkte wir hier reden. Ja, wir kennen alle die Bilder, die angesprochen wurden, aber ich glaube zum Beispiel, wenn wir uns das Elektroauto angucken, dann hoffe ich zumindest und dann sieht man auch an einigen Ankündigungen zwischen Produzenten und Recyclern, dass hier wirklich in Richtung Circularity gegangen wird. Also die Kreislaufführung wird hier wirklich angestrebt, vor allem auch, weil die Batterie in dem Fahrzeug wirklich so eine große Wertkomponente ist. Und von daher hoffe ich, dass wir in Europa zumindest diesen Kreislauf möglichst geschlossen bei uns halten können. Ich glaube, der Wertstoffanteil in der Batterie, der ist so hoch, dass die Produzenten und die Recycler schon ein großes und ein hohes Eigeninteresse haben, diese Wertstoffe hier bei uns zu halten.
Ich würde schon weitergehen dahingehend, dass wir schon ein Problem darin haben, Wertigkeiten von Rohstoffen abseits von ökonomischem Wert zu sehen. Ja? Und wir als WWF reden immer von drei Risikogruppen. Ja? Das eine ist, es ist momentan so, dass Lithium wird weniger global gesehen als 1% recycelt, schlichtweg, weil der Primärrohstoff Lithium sehr, sehr viel billiger ist als der Sekundärrohstoff Lithium. Ja? Das ist ein massives Problem. Dann haben wir ein reputatives Risiko mit zum Beispiel Elektroschrott etc. in Ländern wie Ghana. Und dann haben wir auch ein physisches Risiko, weil es ist nicht so, dass der Klimawandel und auch die Biodiversitätskrise vor der Bergbauindustrie zurückschreckt. Das heißt, auch da haben wir massive Überschwemmungen in Ostaustralien, beispielsweise Trockenheit in Ländern wie Chile, auch im Lithiumbereich. Das heißt, das sind Risiken, die wir natürlich einherhalten könnten, wenn wir den Sekundärrohstoffbedarf über Lithium langfristig natürlich stärken könnten. Das ist abseits von nur ökonomischen Aspekten, sondern tatsächlich auch für ja, das Wohl und Gut dieser Erde, wenn man so möchte. Und das ist sehr relevant. Und ich glaube, Unternehmen sehen das und wollen das auch momentan nur auf dem globalen Markt. Entscheidet natürlich auch der Preis. Und das heißt, wir müssen schaffen, dass der europäische oder auch der deutsche Markt über die Nachhaltigkeitsstandards, die wir haben und die hohen Standards, die wir setzen, dass diese auch für Regionen und für Länder und für Rohstoffe, die nach Europa geführt werden, eben genauso gelten. Und wenn diese nicht gelten, müssen die eingepreist werden. Und dann haben wir in Europa sogar einen Marktvorteil, weil wir natürlich dann Rohstoffe haben, die bestimmten Standards einherhalten, die andere eben nicht einhalten können, weil der Marktpreis, wenn der so billig ist, dann gibt es da schon ein paar Problemchen.
Ich möchte noch mal auf die Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ein bisschen stärker eingehen. Herr Kind-Rieper, was bedeutet der Abbau der Rohstoffe, die wir ja für unseren Energiehunger, um ihn zu stillen, so dringend brauchen? Was bedeutet der für die Umwelt und für die Menschen vor Ort?
Also das hängt natürlich darauf ab, welchen Rohstoff wir beziehen. Und ich muss immer dazu sagen, dass es auch sehr von der Region abhängt. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel Kupfer abbaue in Sambia oder ob ich den abbaue in Chile. In beiden Ländern wird er abgebaut, aber die Umweltauswirkungen sind unterschiedlich. Das heißt, das muss man dann wirklich immer im Kontext von dem jeweiligen Projekt und dem Abbau des Rohstoffs sehen. Ja? Generell ist es aber so, dass es natürlich Unternehmen gibt, die das besser tun und es gibt welche, die es schlechter tun. Es gibt Unternehmen, die Standards einhalten, internationale Standards, auch globale Zertifizierungssystems einhalten, besser einhalten. Wir als WWF supporten zum Beispiel und unterstützen das Zertifizierungssystem IRMA beispielsweise, was wir als das verantwortungsvollste Bergbau-Zertifizierungssystem anerkennen. Und in dem Bereich ist es so, dass es natürlich aber auch eine Menge schwarze Schafe gibt, eine Menge auch illegalen Abbau. Es gibt auch Kleinbergbau, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Gerade im Bereich von Kobalt ist das ein Riesenproblem. Und das heißt, dass diese natürlich mit extremen Umwelt- und auch menschenrechtlichen Sorgfaltspflichtproblemen einhergehen, auch in Indonesien. Nun ist es aber so, und das möchte ich auch nochmal sagen, wir haben natürlich im metallischen Rohstoffbereich massive Umweltauswirkungen und Sozialauswirkungen. Wir haben letztes Jahr eine Studie rausgebracht, die zeigt, dass 71% der Entwaldungsraten immer noch durch Kohle und durch Goldbergbau existiert. Das heißt, man muss auch ganz klar sagen, und das sagt auch das Umweltbundesamt, erneuerbare Energien und der Ausbau zu erneuerbaren Energien wird langfristig zu wenig Bergbau führen, weil der Großteil des Bergbaus, gerade in Ländern wie Indien beispielsweise, ist halt vor allen Dingen Kohleabbau. Das ist mitnichten alles Rohstoffe, die beispielsweise nur für Erneuerbare aufgewendet würden. Demzufolge ist es aber trotzdem so, dass egal, was wir abbauen, wo wir abbauen, es muss natürlich verantwortungsbewusst geschehen und im Einklang mit Natur und den Menschen im demokratischen Prozess.
Welche Chancen haben wir denn überhaupt, das zu kontrollieren? Sie sagten ja gerade, es gibt die großen, es gibt die in Anführungszeichen guten Unternehmen, die zertifiziert sind, es gibt viele kleine, halblegale, illegale Minen. Wir beziehen aber doch von allen.
Wir beziehen von allen. Wir beziehen natürlich auch auf einem sehr intransparenten globalen Markt, wo absolut unklar ist, wo diese Rohstoffe zum Teil herkommen. Deshalb ist es halt so relevant, dass eben Unternehmen auf ihre Lieferkette achten, um diese auch nachzuvollziehen, wo ihre Rohstoffe herkommen. Und deswegen wäre das Lieferkettengesetz so unglaublich wichtig gewesen. Und mit Unternehmen auch gerade zum Teil aus der Automobilindustrie und in Weiterverarbeitung global haben wir darüber sehr viele positive Gespräche geführt, weil das eben für die ein Marktvorteil gewesen wäre, wenn sie halt eine transparente Lieferkette bis hin zum Abbau nachvollziehen können und zeigen können, dass ihre Rohstoffe, die sie beziehen, im verantwortungsvollen Maße abgebaut werden, im idealen Zustand. Dass das natürlich nicht komplett der Fall sein kann oder wird momentan, das ist sicherlich so. Demzufolge müssen wir diese Transparenz, ja, die müssen wir schaffen, ja. Und wir müssen uns auch klar machen, was das für Auswirkungen vor Ort hat. Ich möchte dazu aber auch noch sagen, und das ist die zweite Seite der Medaille, in Ländern wie zum Beispiel Sambia, ja, haben wir eine Abhängigkeit im Bruttoinlandsprodukt vom Bergbausektor von 80%. Das heißt, ja, wir müssen das verbessern. Ja, wir müssen Bergbau auch nach Europa bringen. Aber die Region, die wir verlassen werden, ist mitnichten so, dass diese besser werden. Das heißt, wir müssen auch Interesse daran haben, mit den Staaten zusammenzuarbeiten, auf einer politischen Ebene, um den Rohstoffabbau vor Ort zu verbessern. Das muss unser Interesse sein. Das muss das Interesse sein der Bundesregierung und der Europäischen Union, unabhängig auch von Lieferketten, sondern es ist massive Umweltauswirkungen natürlich da einhergehen, müssen wir diese auch verbessern. Das müssen natürlich auch die USA und andere Länder, aber da braucht es Investitionen und der Rohstofffonds mit 1 Milliarde ist da sehr klein, wenn man sich anguckt, was eine Bergbaumine global kostet.
Aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger und relevanter Punkt. Ich glaube, den Einfluss, den wir nehmen könnten und sollten, den sollten wir wahrnehmen.
Wird er denn wahrgenommen?
Also mit den Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, und wir sprechen mit einer ganzen Reihe von Unternehmen, die haben natürlich grundsätzlich ein sehr hohes Interesse, dass die Produkte und die Rohstoffe, die sie einsetzen, die Komponenten, die sie einkaufen, dass die möglichst einer transparenten Lieferkette entsprechen oder entstammen und dass die Rohstoffe, die da drin stecken, auch möglichst unter entsprechenden, ja, Umweltstandards gewonnen werden. Aber wir wissen um die Diskussion in den letzten Jahren und in den letzten Jahrzehnten zu bestimmten Rohstoffen, die unter anderem aus dem Kleinbergbau kamen, die unter gewissen Bedingungen gefördert wurden, die eben nicht diesen Standards entsprechen. Es ist aber auch ein enormer Aufwand, ja, diese Lieferketten zu tracken und zu wissen, welche Produkte mein Vorlieferant und vielleicht der Lieferant meines Vorlieferanten einsetzt. Und das ist genau die Herausforderung. Deshalb, ich glaube, die Transparenz, die könnte uns durchaus einen Wettbewerbsvorteil hier, vor allem in Europa, einbringen, wenn wir das Thema weiter verfolgen würden und intensiv behandeln würden. Aber das tun wir leider noch nicht ganz in dem Fall.
Das hört sich aber auch an, wenn wir aber das transparent nachverfolgen. Sie sagten gerade, es ist ungeheuer kompliziert. Was kompliziert ist, ist meistens auch teuer. Also wenn wir es schaffen würden, das wirklich bis zum Ende nachzuverfolgen, Frau Ratz, was wird das dann für die Preise der Rohstoffe bedeuten?
Das wären vielleicht dann ehrlichere Preise, was ich mir wünschen würde. Warum wird denn in den Ländern, die gerade benannt wurden, eben auch in kleinen Bergwerken abgebaut, eben damit eine Lebensgrundlage auch für viele Familien da ist? Und da zu unterstützen, halte ich für sehr wichtig. Deswegen ist dieses Lieferkettengesetz, muss kommen, sage ich mal. Also das ist eine ganz wichtige Grundlage, wirklich nachzuvollziehen, was passiert. Zum Beispiel, wenn man mal die Preise sich anguckt, wo spielt denn der Transport dieser ganzen Rohstoffe eine Rolle? Nach meiner Kenntnis spielt es keine Rolle. Man guckt, was brauche ich für einen Aufwand beim Fördern? Was brauche ich für einen energetischen Aufwand, wenn das geschmolzen wird oder aufbereitet wird? Was brauche ich gegebenenfalls noch für einen Aufwand, wenn ich ein Produkt herstelle? Schon das spielt größtenteils keine Rolle. Der Transport ist komplett außen vor. Und wenn man das alles mal ehrlich mit einrechnen würde, käme man zu Preisen, die es vielleicht dann auch ermöglichen, dort vor Ort bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Deswegen fand ich also diese Initiative auch insbesondere von Deutschland und der EU, dieses Lieferkettengesetz zu verabschieden, ganz, ganz wichtig, und da müssen wir auch dranbleiben.
Das hört sich alles immer ganz schön an, aber man muss natürlich an der Stelle auch immer berücksichtigen, ja. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber wir stehen ja im globalen Wettbewerb. Wir müssen natürlich auch das, was wir hier bei uns in Europa produzieren, ja, das müssen wir auch zu wettbewerbsfähigen Preisen tun. Also wir kennen ganz wenige Beispiele, wo Unternehmen dazu bereit sind, einen Mehrpreis für ein Produkt zu zahlen, was vielleicht mit grünem Strom produziert wurde. Es gibt es, dann gibt es ein Premium auf einen bestimmten Rohstoff. Ja, das wird angeboten von einigen Unternehmen. Es kaufen auch einige Unternehmen, aber man muss immer gucken, am Ende des Tages muss ein Produkt auf dem globalen Markt verkauft werden und das zu wettbewerbsfähigen Preisen. Und wenn wir das uns angucken mit den Produktionskapazitäten und den Kosten, die zum Beispiel China hat, dann wird das schwierig, weil wir produzieren hier nämlich nicht auf Augenhöhe mit einigen Ländern, sondern da sind bestimmte Wettbewerbsvorteile durch bestimmte Preise und durch bestimmte Subventionen in einigen Ländern vorhanden, die es unserer Industrie dann besonders schwierig machen. Von daher ist das Ganze schon auch nochmal kontrovers zu diskutieren, wie man damit umgeht.
Aber das heißt ja, wettbewerbsfähig heißt nicht fair und sauber, oder es heißt, alles wird deutlich teurer.
Nicht zwangsläufig. Da muss man von Industrie zu Industrie gucken. Fair und sauber wollen, glaube ich, schon alle, aber es machen halt nicht alle.
Die Frage ist halt, wer am Ende für die Kosten einsteht. Ich hatte vorhin darüber gesprochen, dass natürlich der Binnenmarkt in Europa schon eine massive Kraft hätte, wenn er natürlich die Rohstoffe oder auch die Produkte, die eingeführt werden, unter gleichen Standards zum Beispiel halt, wie wurden diese hergestellt, was sind die Umweltauswirkungen vor Ort, welchen CO2-Fußabdruck hat dieser Rohstoff, welchen CO2-Fußabdruck hat dieses Handy etc. Wenn das mit eingewertet werden würde, hätten wir natürlich in Europa natürlich einen massiven Marktvorteil, wenn es denn global gleich wäre. Dass wir im Wettkampf sind, sind wir schon seit Jahrzehnten genau im Rohstoffbereich, und das ist der Grund, warum wir momentan auch so schlecht dastehen und der Grund, warum wir gerade genau diesen Mangel an Rohstoffen haben. Ja? Ich finde, dennoch, dass wenn man sich das anguckt, muss man auch fair sein, weil wir könnten das Gleiche auch über Textilien sagen, wir könnten das Gleiche über, ja, über Baustoff, wir könnten das über alles sagen. Ja, das ist immer kompliziert, das ist immer komplex, es ist immer ein globaler Markt. Aber dann ist ein Auto am Ende des Tages vielleicht teurer, wenn es dazu halt führt, dass dieser Rohstoff verantwortungsbewusst abgebaut wird. Diese Ehrlichkeit müssen wir uns machen, und das haben andere Industrien auch gemacht. Es gibt da eine Möglichkeit, auch viel mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen, dass wir wirklich einen fairen Preis haben, der aber auch wirklich realistisch ist. Und auch wir als Menschen uns hinterfragen, was ist denn hier überhaupt drin? Wo kommt es denn eigentlich her? Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, der gerade zuhört, fragen Sie dieses Unternehmen an, wo kommen diese Rohstoffe her? Ich tue das und ich kriege da lustige E-Mails auch, aber zum Teil auch wirklich E-Mails mit Nachweisen. Das sollten wir auch alle tun.
Aber das hieß ja unterm Strich, die Kosten würden steigen. Könnte das in Zeiten knapper Kassen bedeuten, dass auch die Energiewende ins Stocken gerät, Herr Albarasi?
Ich glaube, die Energiewende ist gar nicht mehr aufzuhalten. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, in was für einem Zeitraum wir bestimmte Ziele bei uns erreichen wollen. Und man muss sich auch fragen, und das ist das, was ich wirklich kritisch betrachte, wir importieren den Großteil der PV-Module, die hier installiert werden, die importieren wir aus China. Den Großteil der Permanentmagneten, die wir für die Windkraftanlagen benötigen, die importieren wir aus Asien. Wir haben hier, und auch nicht nur dann bei den Rohstoffen, sondern auch bei den weiterverarbeiteten Produkten, bei Modulen, bei fertigen Komponenten, haben wir eine extrem hohe Importabhängigkeit. Ja. Bestimmte Prozesse haben wir komplett outgesourced. Die kommen alle woanders her, die Produkte. Und wir haben dadurch natürlich bestimmte Abhängigkeiten. Wir können natürlich dann auch entsprechend, sage ich mal, günstig diese Energiewende hier bei uns aufbauen. Aber uns fehlt dann natürlich in bestimmten Bereichen die Kompetenz. Und das ist so ein bisschen kritisch zu betrachten. Ich glaube, im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr hat der letzte Windkraftanlagenbauer, also die Windflügel, ich glaube, die wurden in Rostock noch gefertigt, den gibt es nicht mehr. Ich glaube, die produzieren jetzt in Indonesien. Sämtliche Windflügel werden mittlerweile importiert. Also ich finde, für bestimmte strategische Industriezweige, wo wir uns Ziele für gesetzt haben, wo wir etwas erreichen wollen in einem bestimmten Jahr, da sollten wir die Produktionskapazitäten und das Know-how versuchen, bei uns zu halten. Wir dürfen dieses Know-how nicht verlieren. Wir werden immer nur noch abhängiger von bestimmten Importen. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass wir diese Transformationsprozess hin zu erneuerbaren Energien und erneuerbaren Energietechnologien aufhalten werden. Das ist einfach teilweise jetzt schon günstiger, wird in Zukunft noch viel günstiger und das ganze Thema Recycling spielt auch noch rein. Langfristig betrachtet werden wir damit Energiekosten senken und das ist das, womit wir hinkommen und wir werden damit das Klima schützen und das ist auch das, was wir alle erreichen wollen.
Aber die Abhängigkeiten bestehen ja. Das, was wir in der letzten Dreiviertelstunde besprochen haben, stärker diversifizieren in den Lieferketten, mehr selbst fördern, mehr selbst verarbeiten, mehr recyceln, ist ja im Prinzip alles Zukunftsmusik. Im Augenblick sind wir sehr abhängig. Es bestehen aber Interessen auf der ganzen Welt an diesen Stoffen. Was passiert denn, wenn China irgendwann beschließt, lieber andere Länder zu beliefern und nicht uns?
Wir sehen das ja auch schon. Wir haben das in den letzten Jahren schon öfters gesehen. Jetzt zuletzt im letzten Jahr die Exportkontrollen wie zum Beispiel Gallium oder für Germanium. Diese Exportkontrollen, die machen Europa, westlichen Ländern immer wieder Angst. China nimmt dieses politische Druckmittel, um bestimmte Dinge zu erreichen. Man muss aber auch sagen, das, was wir jetzt beobachtet haben bei den Exportkontrollen für diese beiden Rohstoffe Gallium und Germanium, wo für 2 Monate dann eben relativ wenig bis gar keine Exportmengen mehr das Land verlassen haben, das hat sich wieder normalisiert. Wir sollten das auf jeden Fall weiter im Auge behalten, weil das ist wichtig. Und das ist auch das, wo wir dann wirklich uns strategisch die Frage stellen müssen und sollten, wie abhängig wollen wir bleiben, wie abhängig wollen wir sein und sollten wir nicht, und das ist auch der Ansatz des Rohstofffonds, für bestimmte kritische oder potenziell kritische Komponenten und Rohstoffe sollten wir dann nicht bei uns auch Weiterverarbeitungskapazitäten wieder aufbauen und unterstützen.
Gerade sprachen Sie eine Lieferkrise an, die sich wieder gelegt hat, aber es kann ja auch mal anders sein. Sind wir denn auf so einen Krisenfall vorbereitet, Frau Hartz? Haben wir einen Plan B?
Das ist die Frage. Also ich kenne den Plan B nicht, finde aber insbesondere jetzt Ihre Sendung auch wichtig dahingehend, dass wir eben auch das Bewusstsein schärfen, dass wir uns hier unabhängiger machen wollen. Und darum ist es für uns doch wichtig, dahin auch mal weiterzudenken, was für Produkte stellen wir denn eigentlich her? Dass wir sagen, es müssen langlebige Produkte sein, es müssen modular hergestellte Produkte sein, es müssen vielleicht Produkte sein, die am Ende ihrer Lebenszeit dann wirklich leicht auseinanderzunehmen und wieder zu recyceln sind, sodass wir auch damit eine gewisse, sage ich mal, Unabhängigkeit für uns in Deutschland schaffen. Aber das A und O ist, diese Wertstoffkette zu erhalten. Wir sehen es doch, dass die zum Beispiel Aluminiumindustrie, Aluminiumhütten, das ist ein Großteil außer Landes gegangen. Ne? Klar, das sind energieintensive Betriebe, aber wenn wir unsere Rohstoffsicherheit hier wahren wollen, benötigen wir auch die weiterverarbeitende Industrie und müssen dann natürlich auch mal gucken, wie wir gemeinsam auch diese energieintensiven Betriebe unterstützen und sie versuchen ja auf grünen Strom umzusteigen und das auch braucht Unterstützung. Es ist eben immer alles eine Kostenfrage. Ne? Und da, wo die billigen Arbeitsplätze sind, da, wo der billigere Strom ist, da geht man hin. Da dürfen wir nicht so weiter zugucken.
Es gibt also viel zu tun, aber wir sind schon am Ende dieses SWR2-Forums und deshalb jetzt die Schlussrunde mit einer Frage an Sie alle drei. Was muss jetzt wirklich dringend passieren, um die Rohstoffversorgung für die Energiewende in Europa sicherzustellen, Herr Albarasi?
Ja, das kurz zu beantworten ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Wir haben ja 3 Säulen der Rohstoffversorgung. Wir sprechen hier über den heimischen Abbau und Deutschland ist kein rohstoffarmes Land. Ja, klammern wir mal die Metalle aus. Aber gerade bei der Metallversorgung müssen wir gucken, dass wir vielleicht mit internationalen Partnern die Lieferketten vernünftig aufstellen, damit wir hier unabhängiger werden. Dann haben wir den heimischen Abbau, der relevant ist, der relevant bleiben wird und relevant bleiben muss für uns. Und wir haben das ganze Thema Recycling, wo noch der ein oder andere Schatz zu heben ist. Und hier kommt auch die Forschung ins Spiel. Ich glaube, forschungsseitig können wir hier noch eine ganze Menge mehr machen. Und von daher glaube ich, wir sollten insbesondere den ganzen Sektor des Recyclings nicht unterschätzen und hier insbesondere in die Forschung investieren, um hier auch von der Rohstoffsicherungsseite unabhängiger zu werden.
Frau Rath?
Also den heimischen Bergbau sollte man stärken. Die Wissenschaft ist dafür da, dass man Technologien entwickelt, um sowohl primäre als auch sekundäre Rohstoffe besser, effizienter aufzubereiten. Und wir sollten eben dann auch, wenn wir ans Recycling denken, auch an Pfandsysteme denken, um zu sagen, wie behalten wir die Rohstoffe hier oder wie bekommen wir sie wieder zurück. Und dazu motivieren, die Rohstoffe wieder in den Kreislauf zu führen, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt.
Ich würde noch hinzufügen, neben heimischen Rohstoffen, was für mich nicht nur Deutschland ist, sondern ganz klar auch in Europa, den Markt natürlich dahingehend zu fördern, ebenso wie schon das Thema Kreislaufwirtschaft. Aber ich glaube, der dritte Punkt, der ist wirklich essentiell für mich, und das sind strategische Partnerschaften wirklich auf Augenhöhe zu führen. Und das tun wir momentan noch nicht, das tut die Europäische Union nicht. Das heißt, wir haben immer noch das Verständnis, dass wir mit Investitionsleistungen in Ländern wie zum Beispiel Sambia oder Simbabwe gleichzeitig an den Tisch kommen. Aber das passiert nicht, weil es gibt so viele andere Partner, die das auch wollen und die halt eben nur mehr fordern als zum Beispiel Beispiel nur Geld oder mehr fördern als nur Geld, sondern wirklich auch in Infrastrukturprojekte zu investieren in diesem Land und wirklich die Partner als strategische Partner auch anzuerkennen. Das haben wir lange nicht getan und das müssen wir tun. Ansonsten fällt uns die Investition in diesen Ländern weg und damit auch die Partnerschaften, die wir essentiell brauchen, abseits vom europäischen Rohstoffmarkt, diese Rohstoffe in die EU und nach Deutschland zu führen.
Ich fasse zusammen, wir müssen mehr selbst fördern und verarbeiten. Wir müssen vor allem viel besser recyceln und unsere Lieferketten strategisch ausbauen. Und das war es im SWR 2 Forum Rohstoffe für die Energiewende. Zu wenig und zu teuer. Morgen gibt es übrigens im gesamten SWR einen Thementag dazu. Unter dem Titel Unsere Erde, Kampf um Rohstoffe wird es genau darum in allen Programmen gehen. Ich bedanke mich bei Dr. Simone Ratz, administrative Leiterin des Helmholtz-Instituts Freiberg für Ressourcentechnologie, bei Siamand Albarasi, Leiter des Arbeitsbereichs Rohstoffwirtschaft bei der Deutschen Rohstoffagentur und bei Tobias Kind-Rieper, globaler Leiter Bergbau und Metalle beim WWF Deutschland. Ich bin Susanne Henn. Danke fürs Zuhören.